Die Welt ist pleite. Okay, die Welt ist nicht wirklich pleite. Aber nur deshalb nicht, weil die ganze Welt formal juristisch nicht pleite gehen kann. Niemals zuvor war die globale Verschuldung höher. In den letzten 20 Jahren haben sich die Schulden weltweit verdreifacht. Um die Finanzkrise 2008 abzufedern, haben sich die Staaten in immer mehr Schulden gestürzt, um Banken zu retten, die Konjunktur anzukurbeln und das System zu stabilisieren. Vorigen Herbst 2019 belief sich der globale Schuldenberg auf 250 Billionen US-Dollar. Das sind gigantische 318% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes. Mit anderen Worten gesagt, die Welt hat knapp über dreimal mehr Schulden, als sie eine jährliche Wirtschaftsleistung hat. Wie Angela Merkel vermutlich sagen würde, Stand heute. Zum Vergleich. Nach den Maastricht-Stabilitätskriterien gilt eine Staatsschuldenquote von 60% der jährlichen Wirtschaftsleistung, also des Bruttoinlandsproduktes, als das Höchstmaß des Zulässigen. Nicht, dass die EU-Länder traditionell diese Zielmarke furchtbar ernst genommen hätten. Frankreich und Großbritannien, als letzteres noch EU-Mitglied war, lagen bei 98%. Portugal bei 125%, Italien bei 131% und Griechenland hatte bestaunenswerte 176%. Was ja auch schon deshalb interessant ist, weil es immer heißt, dass Griechenland ein schier erdrückendes Austeritätsregime aufgezwungen wurde. Jedoch als die Troika vor 10 Jahren Hilfszahlungen mit Auflagen verband, lag die griechische Staatsschuldenquote bei bloßen 127%. Will heißen, trotz Austerität sind seither die griechischen Staatsschulden um gut 50% gewachsen. Vielleicht dämpft das auch ein wenig das Wehgeschrei um dieses Thema herum ab. Die deutsche Staatsschuldenquote lag zuletzt bei 64%, im Wesentlichen dank Jahren der sogenannten schwarzen Null. Vor einigen Jahren nämlich lag sie noch über 70%. Die Staatsschulden der USA haben sich seit 2008 fast verdoppelt. Niemand erwartet ernsthaft, dass der Corona-bedingte Anstieg niedriger ausfällt. Er wird aller Voraussicht nach mindestens so hoch ausfallen, zumal die reale Wirtschaft, also nicht nur der Finanzsektor, außerdem in einer tiefen Rezession steckt. Ähnliches wird für andere entwickelte Ökonomien erwartet, zum Beispiel Großbritannien und Deutschland. Mario Draghi, der bis vor kurzem noch Chef der EZB war, hat schon öffentlich gemutmaßt, dass die EU-Länder sämtliche Verluste der Wirtschaft durch die Corona-Krise übernehmen werden. Diese Mutmaßung ist sicher wohl begründet. Zum einen, weil in den kapitalistischen Ländern Verluste ohnehin vergesellschaftet werden, zum anderen aber auch, weil diesmal die Verluste nicht durch das dümmliche Verpennen von Zukunftsentwicklungen oder durch wenig durchdachte Spekulationen zustande kamen, sondern durch rein politische Schließungsentscheidungen, die vom Staat durchgesetzt wurden. Sobald das Geld aus den jetzt beschlossenen Hilfspaketen für die Wirtschaft verfrühstückt worden sind, ist davon auszugehen, dass die Firmen beginnen werden, ihre Schadensersatzklagen einzureichen. Ich gehe zuversichtlich davon aus, dass die meisten Firmen ihre Prozesse gewinnen werden, vermutlich nicht in der ersten Instanz, aber bei der Berufung oder der Revision schon. Es gibt schon erste Überlegungen in diese Richtung. Das Brett des Karneades ist ein philosophisches Gedankenexperiment, das dem griechischen Philosophen Karneades zugeschrieben wird. Man stellt sich die Situation zweier Schiffbrüchiger vor, deren einzige Rettung ein umhertreibendes Brett ist, welches jedoch nur eine Person tragen kann. Einer der beiden Schiffbrüchigen tötet den anderen, um die rettende Planke für sich zu sichern und anschließend gerettet zu werden. Im Zentrum des Gedankenexperiments steht nun die Frage, ob der Überlebende wegen Mordes verurteilt werden sollte oder ob die Tötung gerechtfertigt werden kann und wenn, mit welchen Argumenten und innerhalb welchen Rechtsrahmens. Das Situationsbeispiel wirft ethische und rechtsphilosophische Grundfragen auf, die in verschiedenen Lebensbereichen wiederkehren und durch das Problem der Zuteilung knapper Ressourcen hervorgerufen werden. Bedeutung hat das Dilemma als strafrechtliches Fallbeispiel für die Frage nach der rechtlichen Bewertung der Notstandsproblematik, nämlich dem Töten eines Menschen, um das eigene Leben zu retten. Nach dem deutschen Strafrecht würde in diesem Fall eine rechtswidrige Tat vorliegen, und zwar ein Totschlag gemäß § 212 Strafgesetzbuch. Das Handeln wird also von der Rechtsordnung missbilligt. Eine Rechtfertigungsmöglichkeit für diese Handlung kennt das Strafrecht nicht. Dies bedeutet auch, dass der andere, der vom Brett gestoßen wird, sich hiergegen verteidigen darf. Notwehr. Da ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff vorliegt. Allerdings, wer beim angreifenden Täter ein entschuldigender Notstand gemäß § 35 StGB geben, der dazu führt, dass der Täter nicht bestraft würde. Nun, wir bewegen uns hier zwar nicht im strafrechtlichen Bereich, aber im Hinblick auf die Staatshaftung für fahrlässig falsche Entscheidungen einer Regierung in vermeintlichen oder echten Notlagen zum Nachteil Dritter ist die rechtliche Sachverhaltswürdigung durchaus ähnlich. Müsste man nämlich feststellen, dass zum Beispiel beim Coronavirus der Staat, also letztlich die Regierungen, die Gefahr übertrieben wahrgenommen oder dargestellt hätten, beziehungsweise die verhängten Maßnahmen überzogen oder unverhältnismäßig waren, so wäre der Schadensersatzfall, wie vorhin besprochen, durchaus da. Wurde evidenzbasiert und auf der Grundlage adäquate Methoden entschieden? Interessant scheint hier die Meldung, dass sich der bayerische Wissenschaftsminister erst kürzlich gegen die Thesen diverser Institute und Wissenschaftler stellte und dafür jetzt methodologisch schlüssige, randomisierte Stichproben anordnete, die von Experten als evidenzbasiertes Vorgehen unterschiedlicher Disziplinen bereits seit Ausbruch der Pandemie gefordert werden. Das Ergebnis dieser Tests wird möglicherweise die bisherige Vorgehensweise als korrekt und einzig richtig bestätigen oder aber ein weiteres Argument bieten, um sie kritisch zu hinterfragen. Wie das zum Beispiel passierte, als man anfing, die vermeintlichen Corona-Toten zu obduzieren, was das Robert-Koch-Institut bekanntlich ganz gern verhindert hätte. Dabei kam nämlich heraus, dass man eigentlich nicht an Corona als Einzeltodesursache stirbt, sondern die Betroffenen sind multimorbid, das heißt, sie haben eine oder mehrere Vorerkrankungen. Krebs, Herzinfarkte, Diabetes oder andere Stoffwechselkrankheiten, chronisches Nierenversagen und dergleichen mehr. Erst das Gesamtensemble der Krankheitsbilder führt zum Tode. Wäre man damals dem Ratschlag des RKI gefolgt, hätte man das nie herausgefunden. Sollte sich bei Anwendung korrekter Methoden herausstellen, dass die Gefahr gar nicht so groß wie eingeschätzt war oder dass alternative Maßnahmen verhältnismäßiger und zielführender gewesen wären, stehen durchaus Verfassungsverstöße im Raum. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 1978 in der Kalkar-Entscheidung definiert, was die allgemeine Anforderung bedeutet, die allgemein anerkannten Regeln der Technik, den anerkannten Stand von Wissenschaft und Praxis, zu beachten. Die Befürworter des maximal harten Corona-Regimes verlangen zwar immer larmoyant, dass man in dieser Frage auf die Wissenschaft hören müsse. Das scheint aber nur zu bedeuten, dass wir auf die häufig wechselnden Meinungen des Christian Drostens hören müssen. Da dieser jedoch, soweit mir bekannt, noch nicht zum unfehlbaren Papst der Wissenschaften gewählt worden ist, die bloße Tatsache, dass man in vielen Talkshows aufgetreten ist, reicht noch nicht dafür aus, sonst wäre Verona Poth Päpstin der Wissenschaften, und das wollen wir wirklich alle nicht, sollte man sich dann doch ein bisschen mehr in diesen Dingen absichern. Die tiefere Ursache für die unbefriedigende Fähigkeit von Menschen, Unternehmen und ganzen Staaten im Umgang mit einer nicht sicher vorhersehbaren Zukunft besteht darin, dass erstens Risiken verzerrt wahrgenommen werden und zugleich zweitens adäquate quantitative Methoden für eine Risikoanalyse kaum implementiert sind. Die psychologische Forschung zeigt, dass Menschen intuitiv Risiken fast grundsätzlich falsch wahrnehmen und sich lediglich mit möglichst plausiblen und gewünschten Einzelszenarien befassen, aber nicht mit möglichen Entwicklungskorridoren, also Bandbreiten. Auch auf Ebene der Unternehmen in den Regierungen der Staaten bestehen ähnliche methodische Defizite, speziell im Bereich Risikoanalyse und Risikosimulation. Das Wissen aus Risikoforschung und den Methoden des Risikomanagements werden kaum genutzt und Risiken tendenziell verdrängt oder eben völlig falsch priorisiert. Die fachlich-methodischen Defizite führen genau dazu, dass die soeben skizzierten Probleme auftreten. Risiken bei Entscheidungen nicht adäquat berücksichtigt werden und insgesamt eine Absicherung gegenüber den wirklich bedeutenden Risiken unbefriedigend ist. Das mag alles ein wenig exkulpierend klingen, ist aber so nicht gemeint. Ein fahrlässig falsch handelnder Staat haftet trotzdem im Schadensfall für seine Fehler und reicht dann die Rechnung sofort an die Steuerzahlerinnen weiter. Also an uns. Und spätestens in dem Moment haben wir alle ein berechtigtes Interesse daran zu fragen, was da in unserem Namen und auf unsere Kosten gemacht worden ist, zumal es leider nicht möglich ist, der Regierung zu sagen, zahlt eure verfluchten Rechnungen selber. Das alles bleibt uns an der Backe kleben. Übrigens auch nicht zu Unrecht, denn wer hat hier diese Regierung gewählt? Doch wohl kaum der Osterhase. Also kommen zu den billionenschweren Konjunkturpaketen auch noch billionenschwere Schadensersatzansprüche als schuldentreibendes Moment hinzu. Aber so mag man sich jetzt fragen, wenn die Welt gar nicht bankrott gehen kann, wo liegt denn das Problem? Nun ja, die Welt kann nicht pleite gehen, Firmen, Menschen und Länder dagegen schon. Und selbst wenn es nicht so wäre, Schulden verschwinden nicht. Falls es Jubiläumsjahre wie in der Antike gäbe, wo alle Schulden erlassen werden, falls Schuldenschnitte, die sogenannten Haircuts, verordnet würden, trotzdem würden Menschen dadurch Geld verlieren. Die Schuldner sind dann ihre Schulden los, das schon, die Gläubiger haben jedoch ihr Geld endgültig verloren. Ist nicht weiter schlimm, es sind doch alle Spekulanten und Geldsäcke. Teils, teils. Manche Gewerkschaften oder Verbände von Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst haben ihre Rentenbeiträge in Fonds angelegt, die Aktien oder staatliche Anleihen halten. Wenn diese ins Bodenlose fallen, bekommen die Gewerkschafterinnen oder ehemalige Staatsbedienstete im Alter weniger oder gar keine Rente. Akzeptieren wir das als Kollateralschaden? Oder schieben wir den Schuldenberg in gehabter Manier einfach auf unsere Kinder und Enkelkinder, wie das unsere Eltern und Großeltern mit ihren Schulden bei uns gemacht haben? Die Methode ist beliebt, weil diese sich nicht wehren können. Und selbst wenn, wer würde Opa öffentlich steinigen lassen, bloß weil er ein fiskalpolitischer Idiot war? Dieses Verhalten mag also taktisch geschickt sein, anständig ist es nicht.